Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von Britannica heißt es, Mar-a-Lago ist ein Anwesen in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. Es wurde von Joseph Urban entworfen und 1927 im Auftrag von Majorie Meriwether Post errichtet. Das Anwesen hat eine Nutzfläche von etwa 10.000 Quadratmeter und steht auf einem ungefähr 35.000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen dem Atlantik im Osten und dem Atlantic Intercoastal Waterway im Westen. Das Gebäude wurde 1980 vom US-Innenministerium zum National Historic Landmark bestimmt. Die Villa verfügt über 58 Schlafzimmer, 33 Bäder mit vergoldeten Armaturen, ein 1800 Quadratmeter großes Wohnzimmer mit einer 42 Fuß Decke, einen Ballsaal mit Blattgoldverzierung und einen 75 Fuß Turm. Das von Marion Sims Wace im hispanomoresken Stil entworfene Gebäude verfügt über rund 36.000 antike spanische Bodenfliesen und 2.200 Quadratmeter schwarzer und weißer Marmorblöcke, die aus einem kubanischen Schloss importiert wurden. Die Außenwände bestehen aus dorischem Stein, einem fossilen Kalkstein, der aus Genua, Italien importiert wurde. Zu den weiteren Merkmalen des Anwesens gehören ein Zitronenhain, Gewächshäuser, mehrere Tennisplätze und zwei Swimmingpools. Ein Tunnel, der unter dem South Ocean Boulevard hindurchführt, bietet einen privaten Zugang vom Haus zum Strand. Um die Villa Hurricane sicher zu machen, ist sie mit Beton und Stahl in einem Korallenriff verankert. Seit 1985 ist es im Besitz von Donald Trump, wo er von New York nach Mar-a-Lago gegangen ist, um dort sein Hauptquartier zu positionieren. Und er nutzte es bis 1995 als Privatresidenz, bevor es als Mar-a-Lago Club für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Zu den Annehmlichkeiten, die den Gästen und Mitgliedern des Clubs geboten werden, gehören ein Croquet-Rasen in voller Größe, ein Beachclub, ein Spa und ein Fitnesscenter sowie ein 2005 fertiggestellter 20.000 Quadratmeter großer Ballsaal mit Gold- und Kristallimitationen aus der Zeit von Louis XIV. Wir sehen also, was Mar-a-Lago für ein brillanter Ort ist. Und wer schon einmal Bilder davon gesehen hat, der weiß, worum es geht. Es ist wirklich ein fantastisches Areal, wo der jetzige Präsident der USA lebt und das mit einem durchaus berechtigten Grund. Zumindest was den fürstlichen Standort anbelangt und auch die Besuche, welche er empfängt und wo er auch wichtige Angelegenheiten trifft. Sozusagen ist eines seiner Zentren, wo sich das ganze Geschehen abspielt. Aber heute befassen wir uns mit dem lebendigen Gott, der an einem Ort ist, wo Mar-a-Lago mit all seiner Würde nicht im geringsten mit Gottes Thron zu vergleichen ist. Es ist die Lokalität, wo sich der Allmächtige selbst befindet und in seiner Erhabenheit angebetet wird. Wir bekommen hier einen Einblick, der den Menschen ohne die Heilige Schrift niemals zugänglich wäre. Denn nur Gott kann das offenbaren, was er von sich offenbaren möchte. Das Kapitel 4 umfasst insgesamt 11 Verse. Und aufgrund der Struktur halber befassen wir uns heute mit den ersten 5 Versen. So lasst uns nun den Predigtext heranziehen. Und zwar Offenbarung Kapitel 4, die Verse 1 bis 5, wo es heißt: Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. So wie Daniel Kapitel 7 und Hesekiel Kapitel 1 mit einleitenden Visionsformeln beginnen, so beginnt auch Offenbarung Kapitel 4: Nach diesem schaute ich. Und das bezieht sich auf ein anderes Geschehen. Mit anderen Worten, nach dem, was er gesehen hat und den Informationen aus den vorhergehenden Kapiteln, ändert sich die Szene hier. Es ist eine andere Vision und ein neuer Teil soll angezeigt werden. Anstatt den Erlöser vor sich stehen zu haben, wird die Szene im Himmel verlegt, wo er auf dem Thron Gottes und die dortigen Anbeter blicken darf. Und wenn es in Vers 1 heißt, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel, dann hat es offenbar eine Öffnung im Himmel wie eine Tür gegeben, sodass er in den Himmel schauen konnte. So Hesekiel Kapitel 1, Vers 1. Da öffnete sich der Himmel und ich sah Gesichte Gottes. Der Zugang in die andere Welt wird ihm gewährt, da sie ausschließlich von Gott initiiert wurde. Nun nimmt Johannes Bezug zur ersten Stimme und sie hatte das Charakteristikum einer Posaune, die mit ihm gesprochen hat. Und die Posaune ist ein Instrument, dessen durchdringender Ruf versammelt, warnt oder feiert. Der Klang ist hier keine bloße Zeremonie. Er ist Gottes autoritäre Stimme in hörbarer Form. Warum die Stimme des Herrn? Denn der Ruf, den er gehört hat, sind zusammen mit der Erwähnung des Posaunenschalls und des Versetzen im Geistes in Vers 2 ein Verweis auf Offenbarung Kapitel 1, Vers 10, wo Johannes ursprünglich beauftragt wurde. Und das zeigt, dass er weiterhin den Ruf Christi gehorcht, um die Botschaft Christi zu verkünden. Nun soll er in weitere Dinge eingeweiht werden. Und nicht, dass wir das falsch verstehen. Denn in Vers 1 sehen wir zweimal die Verwendung nach diesem. Die erste Verwendung des Ausdrucks nach diesem in Vers 1 bezieht sich nicht darauf, dass die Ereignisse von Kapitel 4 bis zum Ende des Buches nach den in Kapitel 1 bis 3 geschilderten Ereignissen kommen, sondern zeigt nur an, dass eine neue Vision nach der vorherigen in Kapitel 1 bis 3 auftaucht. Das ist die Reihenfolge, in der Johannes die Visionen gesehen hat, aber nicht unbedingt die historische Reihenfolge der Ereignisse, die sie schildert. Das zweite Vorkommen der Wendung nach diesem in demselben Vers 1 bezieht sich auf die Ereignisse zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi. Einschließlich der Ereignisse, die sich zur Zeit abgespielt haben, als Johannes die Offenbarung geschrieben hat. Das macht der Kontext sehr deutlich, wie wir noch sehen werden. Aber vorweg ein Beispiel, wo in Offenbarung Kapitel 13 das Mahlzeichen den Menschen aufgedrückt werden soll, welche auf der Erde leben. Es wird daher deutlich, dass alle bevorstehenden Visionen Ereignisse während des gesamten Gemeindezeitalters betreffen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Manche mögen sich bereits erfüllt haben, andere werden sich noch erfüllen und wieder andere werden sich im Laufe des Gemeindezeitalters mehrfach erfüllen. Vielleicht fragt sich einer an dieser Stelle, warum mehrfach erfüllen? Da unter anderem die Urteile nicht immer auf bestimmte Zeitpunkte in der Zukunft beschränkt sind, sondern während des gesamten Gemeindezeitalters eine Relevanz besitzen und sowohl den anhaltenden Kampf zwischen Gut und Böse als auch den endgültigen Triumph Gottes hervorheben. So richtet der Herr seine Gemeinde nicht nur in der vergangenen Zeit, sondern auch im Nachhinein. Vers 2 beschreibt uns nun, dass Johannes im Geist war, was ein spezieller Zustand ist, den Gott bewirkt hat. Und wir haben das schon öfters betont, dass hier keine esoterische Praxis vorliegt. Denn es war nicht Johannes, der sich in eine andere Dimension meditativ begeben hat. Das komplette Gegenteil ist hier der Fall. Und in allen anderen Stellen der Bibel auch. Dies ist wieder ein signifikanter Marker dafür, dass nur Gott es zusteht, wenn er in eine übernatürliche Erfahrung einbinden möchte und wenn nicht. Aber da wir die gesamte Schrift vor uns liegen haben, sind wir nicht auf solche weitere Kundgebungen angewiesen. Man beachte, wie andere Propheten des Alten Testaments wird Johannes als Prophet beauftragt und berufen, indem er in den geheimen himmlischen Rat des Herrn gerufen wird. Dadurch soll er seiner prophetischen Rolle nachkommen und dem Volk Gottes, was im Neuen Testament die Gemeinde aus Juden und Heiden ist und nicht mehr Israel alleine, verborgene Absichten mitteilen und erklären. Er steht somit auf einer Stufe mit den Propheten des Alten Testaments. Johannes wird nun einen Thron im Himmel stehen. Das war noch nicht alles, sondern auch jemanden, der auf diesem Thron gesessen ist, der Gott ist, wo wir noch darauf näher eingehen werden. Doch lasst uns an dieser Stelle den ersten Anwendungspunkt aufgreifen. Auf dem Thron Gottes sitzt der Souveräne. Es ist Gott, der auf dem Thron aller Throne sitzt. Er währt auch ewig und kann nicht dem Untergang geweiht werden, so wie es bei den Regierungen der Welt zu sehen ist. Sein Thron ist auch allen anderen überlegen. Und das ist keine Zukunftsfantasie, dass der Thron Gottes überragt, sondern eine beständige Realität. Und vergessen wir auch nicht, dass das Buch der Offenbarung ein eschatologisches bzw. endzeitliches Werk ist, das sich auf die Wiederkunft Christi spezialisiert, aber es fordert auch Gläubige auf, standhaft auszuharren, auch wenn Verfolgungen an der Tagesordnung sind. Und was ist das für eine hervorragende Wirklichkeit, wenn wir wissen dürfen, dass Gott das ganze Reglement fest in seinen Händen hält, dass er den ganzen Überblick hat, auch wenn die ganze Welt im Bösen liegt, dass er auch auf seine Kinder schaut und das sogar, wenn sie harten Anfechtungen ausgesetzt sind. Ja, unserem Gott, der auf seinem Thron sitzt, bleibt weiterhin souverän und regiert das ganze Weltgeschehen nach seinem Belieben. Und viele Menschen auf dieser Erde haben Angst. Sie wissen nicht, was morgen geschieht, ob die Welt untergeht oder nicht. Ob sie morgen von einem Auto überfahren werden oder von einer neuen Krankheitskrise überrascht werden. Oder dass eine Atombombe plötzlich einschlägt und Teile dieses Planeten in Schutt und Asche legt. Und viele dieser Ängste werden durch die Medien geschürt und zeichnen das schreckliche Bild, als sei die Kontrolle außer Rand und Baden geraten. Und das wiederum kann ihre schon bestehenden Sorgen verstärken. Und das Tragische ist, dass sie das Unvergängliche und Wahrhaftige nicht in Anspruch nehmen können, wie wir Christen. Diese Zuversicht in Gott, die volle Gewissheit, dass er da ist, denn er ist ein lebendiger Herr. Ja, wir Christen wissen zu 100%, wer auf diesem Thron des Universums und aller Konstellationen sitzt. Und das mag für manche paradox erscheinen, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, derjenige, der Christus von den Toten inmitten der schärfsten Geschütze der Feinde auferweckt hat, weiter unangefochten nicht von seinem Thron gestoßen werden kann. Die weiteren Verse 3 bis zur Hälfte von Vers 8 beschreiben nun die weiteren und ausführlicheren Details des Thrones. In Vers 3 hören wir von Johannes, dass derjenige, der auf dem Thron gesessen ist, in seinem Aussehen einem Japsis und einem Sardisstein geglichen ist. Wir sehen hier Anspielungen auf Hesekiel. Zu dem Japsis gibt es auch einen interessanten Bericht, der dies betont. Leser des ersten Jahrhunderts schätzten Jaspis sehr. Er war von Indien bis Nordafrika zu finden und wurde häufig in kaiserlichen Siegeln verwendet. Seine transparenten Varianten waren selten und kostbar. Und was den biblischen Bezug angeht, so sehen wir in Offenbarung Kapitel 21, die Verse 10 bis 11, Konkretes. Und zwar: Und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welcher die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Es ist hier deutlich zu vermerken, dass der Jaspisstein mit der Herrlichkeit Gottes assoziiert wird. Was den Sardisstein betrifft, so meint China, antike Edelsteinschleifer bezogen Sardes aus der Region um Sardes in Kleinasien und aus Indien. Seine Lichtdurchlässigkeit und Haltbarkeit machten ihn für Siegel wertvoll. Die Abdrücke dieser Siegel symbolisierten Autorität. Des Weiteren sehen wir in Vers 3, dass rings um den Thron ein Regenbogen war, der einem Smaragd geglichen ist. Natürlich erinnert der Regenbogen auch an den Bund. Aber hier erinnert er primär an Gottes Herrlichkeit. Denn Hesekiel Kapitel 1, Vers 28 setzt einen Regenbogen metaphorisch mit dem Aussehen des umgebenden Glanzes, dem Aussehen des Abbilds der Herrlichkeit des Herrn gleich. Zum Smaragd sei dies betont. Antike Smaragde wurden in der östlichen Wüste Ägyptens und in Skythien abgebaut. Die Griechen schätzten sie wegen ihres tiefgrünen Glanzes und betrachteten sie als Symbol der Unsterblichkeit und Fruchtbarkeit. Römische Autoren wie Plinius priesen die wohltuende Wirkung des Steins auf die Augen. Smaragde sollten im Mittelmeerraum als königlich und heilsam gegolten haben. Die Steine verstärken also das Licht um den Thron, indem sie die unerreichbare Heiligkeit Gottes selbst reflektieren. Wir sehen also die gewaltige Präsenz Gottes. Lukas Osiander drückt es interessant aus. Es soll aber solche Abbildung der himmlischen Herrlichkeit uns aufmuntern, dass wir sie begehren in der Tat, um wahrhaftig zu sehen, welches Johannes in einem Bild gezeigt wurde. Auf dass wir sie aber auch einmal zu sehen bekommen, sollten wir uns der Sprüche Christi erinnern. Selig sind, welche reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Der zweite Anwendungspunkt für heute wäre: Der Thron Gottes bezeugt die Herrlichkeit Gottes. Wir haben schon in der Einleitung bemerken können, was Mar-a-Lago für ein prächtiger Ort ist, der mit edlen Kostbarkeiten hervorsticht. Doch es ist auch interessant, den geschichtlichen Aspekt zu beachten. Und dazu ein Kommentar, der es so beteuert, bezüglich der Throne. Throne symbolisierten die Würde des Herrschers und waren in der Regel über mehrere Stufen erreichbar. Ihre Sockel konnten die vom Herrscher unterworfenen Völker darstellen. Diese einfache Beschreibung steht möglicherweise im Gegensatz zur Pracht des römischen Kaisers. Sie steht auch im Gegensatz zu anderen Ausführungen über himmlische Paläste, die Größe der Majestät. Und wenn hier der Jaspisstein und die anderen Elemente herangezogen werden, um den Thron Gottes zu beschreiben, dann dürfen wir in erster Linie nicht es so verstehen, dass es sich hier um die Schönheit eines Objektes oder Aufenthaltes handelt. Nein, wir haben es hier mit einer ganz anderen Dimension zu tun, das nicht in leblosen Objekten besteht. Denn Gott ist in seinem Wesen Herrlichkeit. Ja, er ist die Heiligkeit per Definition selbst. Und wenn wir von seiner Herrlichkeit sprechen, dann sprechen wir von seinem göttlichen Glanz, von seiner intrinsischen und unendlichen Brillanz, heller, strahlender und kräftiger als die Sonne in ihrer Essenz. Es beschreibt auch seine ewige Natur der Unsterblichkeit, welcher nicht der Vergänglichkeit unterliegt. Und so sein Wesen hervorgehoben wird. das Alleinstellungsmerkmal, das nur ihm zugeschrieben wird, dem Gott der Bibel, in dem kein Funken Finsternis zu finden ist, sondern wo Gott das Licht und die Quelle des Lichts der Ausgangspunkt aller Dinge ist. In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 16 erfahren wir dies über Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Oder Psalm 104, Vers 2. Du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn. Wohlgemerkt, viele Leute proklamieren, dass sie mit diesem Licht in Verbindung stehen, aber in Wahrheit unterlegen sie einer schweren Täuschung. Denn auch der Satan verstellt sich als Engel des Lichts, so wie es in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 14 bestätigt wird. Und der esoterische Kreis ist mit diesem teuflischen Werk stark vergiftet. Aber die alte Schlange hat auch laut Berichten in den Marienerscheinungen wie Medjugorje oder Fatima Gestalt angenommen. Doch eines sei hier mit aller Deutlichkeit gesagt: Wenn Gott sich nicht in seinen Sohn Jesus Christus offenbart hätte und der Sohn nicht am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden wäre, so wäre uns der Zugang zum Vater dauerhaft verstärkt geblieben. Anders ausgedrückt, Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, wo alle Herrlichkeit zu finden ist, der auf seinem Thron sitzt, hat das Wort Fleisch werden lassen, sodass wir in Christus mit dem Thron der Herrlichkeit in Verbindung stehen dürfen. Die stringente Konsequenz ist daher, dass Christus dieselbe Herrlichkeit mit dem Vater teilt. Dies wird in Johannes Kapitel 17, Vers 5 so bekräftigt, wo der Herr Jesus selber spricht: Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Nicht nur das, er sitzt gegenwärtig zur Rechten Gottes. Und für diejenigen, die an Christus glauben und überwinden, sehen wir in dem Thron der Herrlichkeit die neue Schöpfung. Der Regenbogen und die Steine sind nicht nur Anspielungen auf die Erscheinungen der Herrlichkeit des Herrn in Hesekiel Kapitel 1, sondern auch ein Hinweis darauf, dass in dieser Vision die neue Schöpfung in Gott zu finden ist. Denn die Edelsteine in Offenbarung Kapitel 21 sind Teil einer Darstellung der neuen Schöpfung. Und der Regenbogen ist das erste Offenbarungszeichen der neuen Schöpfung, die nach der noahischen Flut entstanden ist. Dass die neue Schöpfung mit dem Erlösungswerk Christi eingeleitet wird, geht aus Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 hervor. Was für eine herrliche Erbschaft Gläubige daher haben dürfen. Und das wird konkret in dem Thron Gottes der Herrlichkeit sichtbar gemacht. In weiterer Folge sehen wir in Vers 4, dass rings um den Thron 24 Throne waren. Und auf diesen Thronen waren 24 Älteste zu sitzen. Die Zahl 24 ist bedeutsam, da es sich hier um den Thronsaal des Himmlischen handelt. Aber um wen handelt es sich hier in unserem Fall? Wir können mit Sicherheit festhalten, dass sich diese 24 Ältesten in Offenbarung Kapitel 5 als Erlöste durch das Blut des Lammes bezeichnen. Dadurch werden sie kategorisch als Engel ausgeschlossen, da Engel so eine Bezeichnung nicht für sich in Anspruch nehmen können. Und Engel sind nicht in der Kombination mit weißen Gewändern und Siegeskronen zu finden, was einen Konflikt und Ausdauer bedeutet. Des Weiteren haben Engel kein Alter. Zudem waren älteste Autoritätspersonen im Alten Testament, aber auch Aufseher im Neuen Testament werden als älteste bezeichnet. Doch hier haben wir auch eine Ähnlichkeit zu den 24 Priesterklassen Davids in 1. Chronik Kapitel 24, welche eingeteilt wurden und das ganze Volk vertreten haben. Das ist sehr interessant, da die Ältesten bei uns in Offenbarung Kapitel 5, Vers 8 so dargestellt werden, wo sie ein Räucherwerk besitzen, welche die Gebete der Heiligen verkörpern. Dies wiederum verweist auf den klassischen Stiftshüttendienst im Alten Testament hin, also eine priesterliche Rolle. Aber auch an die 24 Sängerklassen bei David, da die 24 Ältesten in Offenbarung 5 mit Harfen aufgezeigt werden. Und man beachte, sie bringen keine Schlachtopfer im physischen Sinne dar, denn sie erkennen an, dass das eine Opfer ein für alle Mal dargebracht wurde. Die Konklusion lautet daher, dass diese 24 Ältesten eine himmlische königliche Priesterschaft sind, welche Gottes Volk repräsentieren. Die Gemeinde auf der Erde wird also im Himmel anerkannt. In Offenbarung Kapitel 5 werden wir noch näher darauf eingehen. Der dritte Anwendungspunkt, den wir nun angehen, will sagen, der Thron Gottes betont die innige Gemeinschaft mit den Gläubigen. Die Gemeinde aller Zeiten hat ihren Platz bei Gott, beim Vater, in seiner unmittelbaren Nähe, in der innigsten Gemeinschaft mit ihm. Und nochmals, die Gläubigen, die in unserem Text durch die 24 Ältesten dargestellt werden, sind mit dem Blut Christi gereinigt und mit dem weißen Gewand seiner Gerechtigkeit bekleidet worden. Und als Lohn der Gnade hat Gott ihnen goldene Kronen auf ihren Häuptern versprochen, die sie jetzt schon im Besitz haben. Haben wir vielleicht noch im Kopf, was der Herr zu der Gemeinde in Sardes gesagt hat? In Offenbarung Kapitel 3, Vers 5 heißt es, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und wissen wir noch, was der Erlöser zu der Gemeinde in Smyrna erwähnt hat? Blicken wir darauf, und zwar Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Geschwister, was ist das für eine hohe Ehre, wenn wir bei Gott sein dürfen, wenn wir Anteil daran haben dürfen, vor Gottes Thron anerkannt zu werden. Und in unserem aktuellen Zustand sind wir jetzt schon in Christus eine neue Schöpfung. Aber das endgültige Überwinden muss letztlich gegeben sein, damit auch wir mit weißen Kleidern bekleidet und mit Kronen auf unseren Häuptern ausgestattet werden dürfen. Denn sonst ist es ein vergeblicher Kampf. Verpassen wir das nicht. Einer der Zwecke der Gemeinde, die sich hier auf der Erde zu ihren wöchentlichen Versammlungen trifft, ist es, dass sie sich an ihre himmlische Existenz und Identität erinnern. Die Tatsache wird uns hier im Buch der Offenbarung geführt. Und der Bibelabschnitt, den wir hier vor uns liegen haben, betont die innige Gemeinschaft zu den Gläubigen, zu der wir angespornt werden sollen, bis zum Ende durchzuhalten. Da unser Platz bei Gott sein soll, an der ganz richtigen Stelle, in der engsten Nähe, die wir mit Gott haben können, und zwar vor seinem Thron. In der innigsten Gemeinschaft, wo wir dauerhaft bei ihm bleiben und nichts mehr von ihm entfernen kann. Wo das Licht des Lebens ist. Und die steht im starken Kontrast zu den Ungläubigen, wenn sie keine Buße tun. Ihr Platz wird nicht der angemessene Ort, sondern die äußerste Finsternis sein, wo die pure Dunkelheit herrscht. Es wird die weit entfernteste Distanz von Gott sein, nämlich der zweite Tod, die absolute und unwiderrufliche Separierung vom Leben, anstatt ihre Ewigkeit beim Herrn zu verbringen, werden sie dort ewig verbleiben. Die Frage ist, lasst du dich heute vom Thron Gottes ansprechen oder willst du noch immer in deinen Sünden versklavt sein, wo du dich von dem Thron Satans seiner Hässlichkeit verblenden lässt und er dich versucht, in den tiefsten Abgrund zu ziehen, der entschlossen ist, dir den zweiten Tod mit eiserner Härte herbeizuführen, von dem es keine Auferstehung mehr gibt, das heißt die ewige Verdammnis, wo die Ungerechten in demselben Platz mit dem Vater der Lüge gelangen, von dem er weiß, dass es kein Entkommen gibt. Und er es dir in keiner geringsten Weise gönnt, dass du jemals vom Evangelium erfährst. Und so das Licht von der Herrlichkeit des Thrones Gottes nicht in deinem Herzen brennen darf. Willst du das wirklich, du Sünder der Hölle? Willst du das ernsthaft, du Schwerverbrecher des Todes? Willst du das, du elendiger Lügner? Listiger Dieb, schmutziger, unzüchtiger und gesetzloser Ehebrecher. Und wenn du dich heute ansprechen lässt, dann sei dir bewusst, dass Gott auch dich in seiner Gemeinschaft ganz innig einschließen möchte. Es ist auch der Thron der Gnade, wo er thront. Und daher gilt auch dies für dich, wenn Charles Spurgeon in einer prägnanten Art und Weise sagt: Das will ich jedem Sünder sagen, auch wenn er sich für den schlimmsten Sünder hält, der je gelebt hat. Rufe zum Herrn und suche ihn, solange er noch zu finden ist. Ein Gnadenthron ist ein Ort, der für dich geeignet ist. Gehe mit einfachem Glauben zu deinem Erlöser, denn er ist der Thron der Gnade. Doch schreiten wir voran zu Vers 5, denn dort hören wir jenes. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Johannes wird Zeuge von Blitzen und Donnerschlägen, die vom Thron, wie sie Mose in Exodus 19,16 gesehen hat, und das unterstreicht seine Heiligkeit. Unser vierter und letzter Anwendungspunkt für heute: Der Thron Gottes verkündet den heiligen und gerechten Herrn. Es gehen Blitze, Donner und Stimmen aus. Der Herr ist ein liebender und barmherziger Gott, aber auch der gerechte und heilige Herr. Dies wird durch die Beschreibung der Geräusche deutlich, die Johannes hört, wie die eines heftigen und schrecklichen Gewitters. Vom Thron sind Blitze ausgegangen, die in ihrer göttlichen Kraft Präsenz zeigen. Die Schreie und die lauten Böen des tosenden Sturms sind zur Geltung gekommen. Das krachende und malende Geräusch des Donners konnte man stark vernehmen. Die Stimme seiner göttlichen Majestät sind zum Tragen gekommen. Und die Merkmale Donner und Blitze verkünden auch laut den Zorn und das Urteil und die Zerstörung des allmächtigen Gottes, der seine Urteile mit Präzision vollstreckt. Denn die Kombination mit Blitzen und Donner taucht auch an anderen Stellen in Offenbarung vor, wie Offenbarung Kapitel 8, Vers 5 oder Kapitel 11, Vers 19. Und sie zeigen Gerichtsszenen. In Ägypten waren die Israeliten versklavt, wo der Pharao sehr daran festgehalten hat, Gottes Volk nicht frei zu lassen. Und das trotz mehrerer Warnungen. Aber es war schließlich Gottes mächtige Hand, die durch die ständigen Angriffe, die mit den Plagen zum Ausdruck gekommen sind, dafür gesorgt hat, dass er seine Knie gezwungenermaßen beugen musste. Und was ist das für ein gewaltiger Trost, dass der Thron Gottes sein heiliges Gericht verkündet. Die Zügel werden immer enger gezogen und die weltweite Verfolgung hat zugenommen. Und in Europa werden christliche Werte immer mehr und mehr untergraben. Was ein Angriff auf Gottes Wort und somit die Gemeinde darstellt. Und dies kann den leidenden Christen die Gewissheit geben, dass Gott souverän ist, dass er sie nicht vergessen hat. Und er hat auch ihre Verfolger im Blick, die er sicherlich mit seiner heiligen Glut richten will. Ihr Lieben, lasst uns an dieser Stelle nochmals kurz in Betracht ziehen, was wir heute sehen konnten. Erstens, auf dem Thron Gottes sitzt der Souveräne. Zweitens, der Thron Gottes bezeugt die Herrlichkeit Gottes. Drittens, der Thron Gottes betont die innige Gemeinschaft mit den Gläubigen. Und viertens, der Thron Gottes verkündet den heiligen und gerechten Herrn. Das sind vier herrliche Wahrheiten, die wir im Glauben erfassen dürfen. Das nächste Mal setzen wir nun daran an, von der zweiten Hälfte von Vers 5 bis Vers 11. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen.